Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr den Weg zu uns heute hier in der Körne, in der Gemeinde Körne gefunden habt. Ich will am Anfang fragen, ist vielleicht einer hier, der da zum ersten Mal ist? Ja? Yeah. Ah, schön, dass Sie da sind. Ja. Heute wollen wir den Gottesdienst feiern im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und zum Anfang möchte ich gerne mit uns beten. Und wenn es möglich ist, möge bitte dazu aufstehen. Ja, danke, Herr, dass wir heute hier versammelt sind. Danke, dass wir im Freien uns versammeln werden können. Danke, dass wir diese Gelegenheit haben, mit dir Zeit zu verbringen. Wir möchten dich bitten, dass du mit uns bist, dass du diesen Gottesdienst segnest und dass du uns mit deinem Wort tröstet, dass du mit uns bist. Danke für die Zeit. Danke für alle, die da sind. Amen. Wir wollen jetzt das Lied, Das du in meinem Herz, singen. Ich habe gerade vergessen, unser Geschwister im Netz zu vergessen. Ich glaube, ihr kennt das, wenn ihr eine Aufgabe vielleicht zum ersten Mal macht. Wie bei mir heute die Moderation mache ich zum ersten Mal, will man... ja. Ja, man möchte schnell erledigen machen. Und so passiert, dass man die Geschwister im Netz vergisst. Ich möchte euch begrüßen auch. Wir haben euch nicht vergessen, das war jetzt nur die Aufregung. Ja, schön, dass ihr da seid. Und wir freuen uns auch, dass euch wieder zu sehen, wenn ihr wieder könnt, dass ihr wieder hier mit uns den Gottesdienst in Präsenz feiern könnt. Ich moderiere mit Norbert und er übernimmt jetzt weiter. Schön.
Danke in Emanuels Namen auch für den Beifall. Ich finde das toll, dass hier auch das Moderatorenteam erweitert ist und so ein Stück weit natürlich auch die größere Internationalität, die wir hier in der Gemeinde haben, auch zum Ausdruck kommen. Ich möchte ganz kurz auf einige Dinge hinweisen, die in der Gemeinde in der kommenden Woche stattfinden und mache das chronologisch. Am Dienstagabend ist die Gemeindemitgliederversammlung, die erste von dreien. Es kam aus, super, diesen Beifall finde ich schon mal toll, muss ich gar nicht so ganz viel sagen. Es kam ja auch aus eurer Runde, dass wir in Zukunft nicht zwei, sondern drei Gemeindemitgliederversammlungen machen. Das ist die erste und möchte ganz besonders die Leute einladen, die vielleicht noch nie bei einer Gemeindemitgliederversammlung war. Das ist schon auch ein Kernstück unserer Gemeinde und da kann man eben Gemeinde auch besonders gut kennenlernen. Kommenden Dienstag um 19 Uhr, aber um 18.30 Uhr, auch das mittlerweile schon eine kleine Tradition, gibt es ein paar belegte Brote. Das heißt also, wer beispielsweise direkt von der Arbeit kommen will oder so, kann hier dann hier noch ein bisschen Imbiss haben, andere natürlich auch. Am Mittwoch ist wieder unsere Passionsandacht, die wir hier zusammen mit Gemeinden aus Körne feiern, zum Thema Komm rüber, 7 Wochen ohne Alleingänge, Mittwochabend 19 Uhr in St. Libori in der Liboriuskirche. Ja, am Samstag werden wir dann hier eine große Feier haben. Denn Maike Wülfrath und Sven Köser heiraten am nächsten Samstag um 14 Uhr hier in der Gemeinde. Die Gemeinde ist herzlich eingeladen, hierbei zu sein und hinterher auch zu Kaffee und Kuchen. Ja, das ist die Veranstaltung in der nächsten Woche. Eine Veranstaltung ist noch etwas weiter hin, möchte trotzdem darauf hinweisen, jetzt schon. In 3 Wochen ist Ostern und wir machen ja immer mal wieder auch neue Dinge und haben letztes Mal einen Osterbrunch hier in der Gemeinde gemacht und der hat sehr viel Akzeptanz und Zustimmung gefunden. Deshalb wollen wir das wieder machen, wie auch im letzten Jahr um 10 Uhr wollen wir Ostereier sammeln und dann wollen wir hier Gottesdienst haben und an Tischen zusammen frühstücken und vielleicht auch ein bisschen brunchen. Ganz herzliche Einladung dazu und am besten macht ihr das über diejenige, die das organisiert. Das ist die Esther Drastik, dass ihr eine Mail schickt und wer die Mailadresse von Esther nicht hat, der kann das gleich auch am Informationstisch machen. Ja, ich habe ja gesagt, wir machen hin und wieder einfach auch mal neue Dinge und eine neuere Sache aus der letzten Zeit waren unsere Challenges oder klassisches deutsche Wort, unsere Herausforderungen. Ihr wisst, dass man die aus einer Suppenschüssel ziehen konnte, alles Dinge zur Gemeinschaft. Und wir haben gedacht, wir wollen einfach mal kurz hören, wer eine besonders positive, auch negative, aber wahrscheinlich eher positive Erfahrung damit gemacht hat. Und ich gehe einfach mal hier rum. Ich kann Ihnen jetzt selber sagen, ich habe mich mit jemandem zum Spazierengehen verabredet und das war ein ganz intensiver Austausch und das war wirklich toll und hat Spaß gemacht. Aber vielleicht gibt es ja andere, die hier auch noch etwas dazu sagen wollen. Muss nicht viel sein, 1, 2 Sätze, wie ihr das erlebt habt mit diesen Herausforderungen oder Challenges.
Also an dem Tag, als die Challenge war, mach jemandem ein ernst gemeintes Kompliment, da habe ich viele Komplimente für meine Haare bekommen.
Ja, das ist doch eine schöne Erfahrung, ja.
Ja, Wolfgang ist mein Name. Wir sind noch nicht so sehr lange in der Gemeinde und diese Challenge, die hat uns die Möglichkeit eröffnet, viele, viele Leute kennenzulernen. Das sind wir sehr, sehr dankbar für. Das war ein ganz toller Einstieg für uns. Herzlichen Dank.
Dankeschön.
Annalise, ja. Mal zu den Komplimenten. Ich habe mich da auch mal aufgerafft und habe jemandem ein Kompliment gemacht und ich glaube, das war einfach gut. Und das hat mir selber Freude gemacht. Ja? Und dann bin ich auch auf eine neue Dame da gekommen und das war auch schön.
Sehr schön, danke. Hans?
Der Wolfgang hat sich gerade vorgestellt und an dem Tag, wo man Leute begrüßen sollte, die man noch nie begrüßt hat, habe ich den Wolfgang begrüßt und er hat sich sehr gefreut.
Ja,
ja, ich habe das auch zum Anlass genommen und habe eine alte Dame, eine Freundin besucht, die ich schon länger nicht besucht hatte, die mir am Herzen lag. Und das war eine so schöne Begegnung, auch geistlich.
Ja, ein bunter Strauß. Habe ich noch jemanden übersehen? Da vorne, ja, Hille.
Ich fand, dass diese Challenges so ein Stück auch in den Mainstream unserer oder in das hineinpassten, was wir auch an anderen Ecken gewollt haben. So war zum Beispiel eine Challenge, sprich mit jemandem aus einer anderen Generation. Das traf genau meinen Gedanken, den ich sowieso vorher schon hatte. Das mache ich gerne. Und dann habe ich sehr nette junge Leute näher kennengelernt. Oder eine andere Challenge war, lad jemanden zum Kaffee trinken ein, ich gehe auf die zu, da sagen die, nee, wir wollen dich einladen. Und das war doch Wolfgang und Dorit.
Ja, wunderschön. Würde ich einfach nur sagen, lassen wir uns weiter herausfordern, auch jetzt im Rahmen dieser neuen Predigtreihe. Ja, bevor ich gleich zur Predigt überleite, singen wir noch das Lied Herr, öffne du mir die Augen. Ja, dieses Lied, Heilig, 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 ist tatsächlich dann jetzt auch schon die konkrete Überleitung in unsere Predigt. Wir reden ja über heiliges Leben. Heute der zweite Teil, diejenigen, die beim letzten Mal hier waren, die werden sich vielleicht wahrscheinlich erinnern, dass wir über Segnungen und über Seligpreisungen gesprochen haben. Heute wollen wir reden über das Gute bewahren. Und jeder von euch wird wahrscheinlich eine ganze Menge Dinge in den Kopf kommen, was man an guten Dingen bewahren kann. Gute Erfahrungen, die ich gemacht habe, schönen Urlaub, gute Begegnungen. Von einigen Begegnungen haben wir ja gerade hier auch gehört. Aber die Bibel sagt das noch ganz konkreter im Psalm 119, Vers 11, dass wir sein Wort in unserem Herzen bewahren sollen. Und darum soll es dann heute auch vor allen Dingen gehen. Und in der Vorbereitung hat mich nochmal das ein bisschen zum Nachdenken gebracht über die Bibel. Zum einen, das war mir von den Zahlen gar nicht so ganz klar, dass die Bibel das meistverkaufteste Buch dieser Welt ist, das wusste ich wohl schon. Aber es sind tatsächlich 5 Milliarden mittlerweile. 5 Milliarden, und die Zahl wird besonders dann auch groß, wenn man sich vorstellt, was ist denn das zweitmeistverkaufte Buch, das ist nämlich nur noch 1 Milliarde, sind die Schriften von Mao Zedong. Also 5 Milliarden hier die Bibel, und es gibt auch kein Buch, was in so viele Sprachen übersetzt worden ist. In 1900 Sprachen nämlich gibt es Bibelübersetzungen. Ja, was ist denn das Besondere an der Bibel? Zum einen ist es sicherlich ein literarisch sehr wertvolles Buch. Das sagen auch die Leute, die mit dem christlichen Glauben sonst gar nichts zu tun haben. Aber für uns ist es natürlich besonders wichtig, dass Gott durch sein Wort spricht. Und das soll auch erinnern, dieses ist ein richtiges Kunstwerk hier. Man sieht das aus der Ferne vielleicht gar nicht so gut. Hier sind ganz viele Bibeln aufgehängt. Und Gott, heißt es hier, is writing our story. Gott schreibt unsere Geschichte durch das, was wir in der Bibel lesen und durch das, was wir persönlich auch lesen. Und die Bibel ist in diesem Zusammenhang auch wirklich eine Kraftquelle, eine Dynamis, eine Dynamik. Paulus schreibt das in 1. Römer 16, eine Kraftquelle für unseren Glauben. Und wir kennen das vielleicht auch, dass jeder Verse hat, die ihm ganz besonders wichtig sind. Und die wirklich eine Kraftquelle werden, auch in Situationen, die vielleicht nicht ganz so gut sind. Übrigens, ganz praktische Idee, ich bin mit den neuen Medien ein bisschen auf Kriegsfuß, aber ich habe in letzter Zeit das öfter mitbekommen, dass Leute in ihren persönlichen Status einen Bibelvers schreiben. Finde ich eine tolle Idee. Und insbesondere, ich war letzte Woche auf einem großen christlichen Kongress, dem Willow Creek Kongress, und da gab es einen Vortrag, eine Auswertung, wie viel gerade neue Medien, die natürlich auch viele Gefahren beinhalten, darüber will ich nicht reden, aber einen guten Weg sind, auch zu Gott und mit dem christlichen Glauben in Kontakt zu kommen. Über Instagram zum Beispiel, 70% der Leute, hieß es da, die aus der jüngeren Generation zum Glauben kommen, war Instagram irgendwie mit da drin, dass sie da einfach nur einen Austausch hatten, einen Bibelvers da gefunden haben oder so. Also die Bibel ist die Kraftquelle, und im Übrigen ist es von dort aus sicherlich ja auch nicht erstaunlich, dass gerade in autoritären Regimen oder so die Bibel verboten ist, weil sie eben nicht nur ein schönes altes Buch ist, sondern weil sie wirklich Kraft hat. Ja, und was das für eine Kraft ist und wie eben hier das Gute bewahren und wie das Gute bewahren mit der Bibel auch in Verbindung steht, das wird Lasse uns jetzt sagen. Aber bevor Lasse nach vorne kommt und die Predigt hält, Lasse, Entschuldigung, ist mir noch wichtig, dass ich einmal nochmal und mit der Gemeinde bete für das, was du uns zu sagen hast. Ja, lieber Vater, wir wollen dir danken. Wir wollen dir danken, dass wir dein Wort haben. Und wir wollen dir danken, dass du zu uns redest durch dein Wort oder aber eben auch durch Predigten. Und wir möchten dich jetzt wirklich bitten, dass du durch Lasse zu uns redest und dass du einfach das segnest. Amen.
Gut angetäuscht, Norbert. Ich habe vor 10 Jahren in meiner Ausbildung zum Verlagskaufmann noch gelernt, dass das meist vertriebenste Printmedium, aber unentgeltlich, also nicht bezahlt, der IKEA-Katalog ist. Aber es geht um die Bibel heute. Wir haben schon enorm viel gehört zu diesem Buch. Wir haben darüber gesungen, wir haben einen Psalm darüber gehört, wir haben Lieblingsverse.
Die Bibel ist für uns Christen die Grundlage für Glauben, Leben, Lehre und Gemeinschaft. Also eigentlich für unser ganzes Leben. Ohne die Bibel, ohne diese Offenbarung Gottes, gäbe es ja unsere Gemeinde hier heute so gar nicht. Dieser Saal wäre nie gebaut worden, wir würden uns jetzt nicht hier treffen und aus der Teppich-Tapeten-Fabrik hier oder dem Handel wäre etwas ganz anderes geworden, vielleicht eine Kletterhalle. Also die Offenbarungen und Weisungen und das, was in der Bibel steht, das ist für uns enorm wichtig. Maßstab zum Leben, Grundlage zum Leben und auch für das, was wir glauben. Warum tust du dann nicht, was in der Bibel steht? Warum ignorierst du dann die Bibel? Ja, doch, du ignorierst die Bibel. Und ich mache das auch. Wir alle ignorieren die Bibel. Wir tun nicht, was da drin steht. Wäre spannend zu sehen, wer sich schon ertappt fühlt, ohne dass ich das erklärt habe. Aber es ist so, wir ignorieren die Bibel. Und ich zeige euch auch ein paar Stellen, wo das so ist. Zum Beispiel 3. Mose 19, Vers 19. Meine Satzungen sollt ihr halten, sagt Gott. Lass nicht zweierlei Art unter deinem Vieh sich paaren und besehe dein Feld nicht mit zweierlei Samen und lege kein Kleid an, das aus zweierlei Faden gewebt ist. Und jetzt mal die Hand hoch. Wer trägt Baumwolle und Polyester gleichzeitig gerade? Also, das ist enorm häufig so. Das ignorieren wir schon mal. Und ich wette, in deinem Blumenbeet zu Hause, in deinem Hochbeet, da hast du auch nicht nur eine Pflanze drin, sondern vielleicht sogar zwei oder drei. Oder vier. Also irgendwas scheint mit diesem Vers hier zu sein, denn den haben wir bis heute so jedenfalls nicht bewahrt. Oder wie wäre es mit einem weiteren Beispiel? 3. Mose 20, Vers 9. Wer seinem Vater oder seiner Mutter flucht, der soll des Todes sterben. Seine Blutschuld komme über ihn, weil er seinem Vater oder seiner Mutter geflucht hat. Und selbst wenn du deinem Vater oder deiner Mutter noch nie in deinem Leben geflucht hast, so hast du, glaube ich, trotzdem nicht die Todesstrafe für jene befürwortet, die das schon getan haben. Also auch an das hier halten wir uns nicht mehr so richtig. Irgendwas machen wir ja mit diesen Versen, obwohl irgendwie Gott am Anfang noch sagt, meine Satzungen sollt ihr halten. Warum machen wir das nicht? Es steht doch so in der Bibel. Warum ignorieren wir diese Stellen? Jesus selbst sagt ja etwas dazu, nämlich in unserem Predigttext von heute. Es geht ja um die Bergpredigt und darum, wie heiliges Leben jetzt für uns heute funktionieren kann. Und deswegen wollen wir auf das hören, was er sagt. Bergpredigt, Matthäus Kapitel 5, Verse 17 bis 20. Jesus sagt, denkt nicht, dass ich gekommen bin, um die Tora und die Propheten abzuschaffen. Ich bin nicht gekommen, um sie abzuschaffen, sondern um sie zu erfüllen. Denn Amen, ich sage euch, bis Himmel und Erde verstreichen, wird kein Jota oder Häkchen aus der Tora gestrichen, bis alles geschehen ist, bis alles geschieht. Wer jetzt nur eine von den unbedeutendsten dieser Weisungen aufhebt und die Menschen entsprechend lehrt, wird als einer von den unbedeutendsten Menschen im Himmelreich gelten. Wer sie aber tut und entsprechend lehrt, wird als einer der Größten im Himmelreich gelten. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht die der Schriftgelehrten übersteigt, deutlich, dann werdet ihr das Himmelreich nicht betreten. Also die gute Nachricht ist, wenn du schon mal eine Weisung aufgehoben hast, dann kommst du noch ins Reich Gottes, aber du bist jemand der Unbedeutendsten. Aber da sind wir schon mal aus dem Schneider, könnte man sagen. Aber mal im Ernst, Jesus sagt es hier doch selbst. Was ist denn damit gemeint? Er bestätigt doch die Tora und die Propheten. Er bestätigt das Alte Testament. Er sagt, er ist nicht da, um das abzuschaffen. Das klingt verdächtig nach etwas, das jemand sagen würde, der es abschaffen will. Aber das macht er eben nicht. Er stellt sich dazu. Er sagt, das ist wichtig, das gilt. Darum geht es. Aber warum muss Jesus das eigentlich sagen? Warum muss er das hier betonen? Wurde ihm etwa dieser Vorwurf hier gemacht? Jesus ist der Sohn Gottes. So sagt er es auch von sich selbst. Die Menschen in seinem Umfeld damals, die werden ganz genau hingeguckt haben, ob der Sohn auch das macht, was sein Vater ihnen aufgetragen hat. Und Jesus weiß das. Und er nimmt denen schon mal den ganzen Wind aus den Segeln und sagt, Leute, keine Angst, ich stelle mich zu dem, was mein Vater gesagt hat. Ich stelle mich unter das Gesetz, ich stelle mich dazu. Aber er sagt auch, er ist nicht gekommen, um es abzuschaffen, sondern um es zu erfüllen. Und was dieses Erfüllen heißt, das sehen wir in seinem weiteren Leben, in seinem weiteren Lebenswandel. Jesus' Verhältnis zu den Weisungen der Tora ist nämlich auch nicht ganz so eindeutig, wie die Menschen damals das Gesetz ausgelegt haben und wie die Pharisäer das erwartet haben. Also selbst wenn Jesus versucht, ihnen ihre Sorgen zu nehmen, trotzdem hat Jesus einen speziellen Umgang mit den Weisungen der Tora. Die Tora sind ja die 5 Bücher Mose, da wo auch das Gesetz mit drinsteht. Und eigentlich sagt er ja, nicht ein kleinstes Häkchen, nicht den kleinsten Vokal, kein i-Tüpfelchen werde ich davon wegstreichen, sondern all das soll erfüllt werden. Aber so wie die Pharisäer das verstehen, macht es Jesus dann doch nicht. Zum Beispiel reisen Jesus und seine Jünger einmal am Sabbat durch die Gegend und seine Jünger greifen am Feld Ehren vom Weizen ab, damit sie etwas essen können. Und die Pharisäer sehen das. Sie sprechen Jesus an und sagen, was machen denn deine Jünger da? Wissen die denn nicht, dass man am Sabbat, also am heutigen Samstag, dass man da nicht arbeiten darf, sondern dass man da ruhen muss, um Gott zu ehren? Und Jesus antwortet mit einem Zitat aus dem Propheten Hosea. Das steht in Matthäus 12, Vers 7. Wenn ihr aber erkannt hättet, wenn ihr erkannt hättet, was das Wort besagt, das in Hosea steht, an Barmherzigkeit habe ich wohlgefallen und nicht an Schlachtopfern. So hättet ihr die Unschuldigen nicht verurteilt. Das sagt Jesus den Pharisäern. Er sagt, sie haben die Jünger zu Schuldigen gemacht, obwohl sie eigentlich unschuldig sind. Obwohl die Jünger im ersten Moment offensichtlich das Gesetz gebrochen haben, das für den Sabbat gilt. Jesus hat ein ganz anderes Verhältnis und Verständnis der Tora und dieser Gesetze. Er macht das irgendwie ganz anders als seine Zeitgenossen. Was ist dein Verhältnis zu den Gesetzen des Alten Testamentes, zu den Weisungen der Bibel? Also, wenn ihr mich fragt und wenn ich diese Verse und diese Gebote vom Anfang lese, dann denke ich mir, da kann ich gar nichts mit anfangen. Das bringt doch gar nichts. Was soll ich denn damit, dass ich nicht mehrere Samen in ein Feld pflanzen darf, dass ich keine Polyester-Baumwollgemische tragen darf? Das ist doch, es hat nichts mit meiner Lebensrealität zu tun. Was soll das denn bringen? Und damit haben diese Bibelverse keinen Ansatzpunkt mehr in meinem Leben. Damit werden diese Bibelverse auf einmal inhaltsleer und haben gar keinen Effekt mehr auf mich. Sie bedeuten mir auch vielleicht einfach nichts mehr, weil das, was sie sagen, so weit von dem weg ist, was ich erlebe. Und wenn das passiert, wenn Glaube und das, was wir glauben, das, was die Bibel sagt, sich von unserer Lebenswirklichkeit entfernt, das ist nicht so gut. Das ist schwierig. Und ich glaube, das geht aber einigen Menschen so. Dass man manche Sachen, die so veraltet wirken in der Bibel, dass man sich einfach schwer tut mit denen. Und die wirken so lebensfern, so fremd, so schwierig. Man erlebt dieses Gesetz dann vielleicht als einengend, die Freiheit beraubend, lebensfern. Und wenn eben der Glaube entfernt wird von dem Leben, dann passieren ungesunde Sachen. Entweder verliert mein Glaube an Kraft für mein Leben und ich entferne mich vom Glauben generell. Und dann hat das auch nichts mehr mit der guten Botschaft zu tun, die eigentlich da drin steckt. Oder aber ich fange an, die Welt, die ich für diese Verse brauche, künstlich zu erzeugen. Also wird auf einmal sagen, doch, es ist total wichtig auch heutzutage, dass ich nicht zweierlei Saat da reinsehe. Oder es hat eine geistliche Bedeutung, wenn man 2 verschiedene Fäden an Kleidungen trägt. Und es hat mit der Lebenswirklichkeit aber einfach nicht viel zu tun. Und dann verliert man den Kontakt zu den Menschen dieser Welt. Und das kann im Glauben einfach nicht sein, denn das ist fast der Kern und das die Zielrichtung unseres Glaubens. Dass es doch um andere Menschen geht. Dass es darum geht, Menschen zu erreichen. Also es ist mit diesen Gesetzen gar nicht so leicht. Und Entfremdung zwischen Glaube und Welt, die ist nicht so gut. Gesetze sind für uns, also für viele Deutsche, aber eigentlich doch etwas Herrliches, etwas Schönes, etwas Gutes. An ihnen lässt sich wunderbar die Schuldfrage klären. Wer hat denn am Ende die Schuld verursacht? Und wer hat nicht Schuld? Und Ja, es lässt sich klären, wen man verurteilen kann und darf und vielleicht auch sollte. Und es lässt sich klären, wo ich auf mein Recht bestehen kann. Also Gesetz ist eigentlich irgendwie sowas ganz Tolles. Aber deswegen haben wir vielleicht ein falsches Verständnis davon, was Tora eigentlich ist. Was Gottes Gesetz eigentlich ist. Denn das ist kein Gesetzbuch, das, wie vielleicht unser Strafgesetzbuch, dazu dient, Menschen zu verurteilen. Sondern die Tora ist ein Buch des Lebens. Und ein Buch der Gemeinschaft mit Gott. All das, was da aufgetragen wird, das ist Gottes Weg, Gottes Mission, Gottes Suche danach, mit den Menschen Liebe und Gemeinschaft leben zu können. Von Anfang bis Ende ist die Erzählung der Bibel die Geschichte Gottes, wie er liebevolle Beziehungen mit seinen Geschöpfen leben kann. Am Anfang ungestört im paradiesischen Garten und dann durch Sündenfall getrennt voneinander und dann geht ein großes Problem los. Und es kommen die Gesetze und die ermöglichen es, den Menschen wieder Gemeinschaft mit Gott zu haben. Die Tora ist also kein Gesetzbuch zur Verurteilung. Die Tora ist Buch des Lebens und Buch der Gemeinschaft, Buch der Liebe. Und Jesus selbst, und wir lesen das in seinem Leben, in den Evangelien, ist am Ringen damit, wie er die Gesetze der Tora, die seine Zeitgenossen glauben und versuchen auszufüllen, wortgetreu zum Leben bringen kann. Wie er diese Gesetze wieder in die Lebenswirklichkeit der Menschen bringen kann. Die Pharisäer haben das ja ähnlich gemacht. Die waren ja auch Glaubenshelden, könnte man sagen, damals. Alle haben sich ja immer gefragt, ja, wie soll ich denn meinen Glauben leben? Wie ist das denn mit Jahwe und wie ist das mit, wie ist man ein richtig guter Jude? Und dann kamen die Pharisäer und haben gesagt, so, und wir nehmen das jetzt alles mal richtig ernst, was da steht. Und wir halten uns an all die ganzen Gesetze. Und damit wird der Glaube lebbar und auf einmal weiß man, was man alles tun muss. Aber irgendwie scheint das nicht ganz das zu sein, wo Jesus sagt, ja, das ist richtig und da soll es hingehen, sondern Jesus macht es immer wieder auch anders. Jesus sagt es selbst mit diesem Hosea-Zitat. Es geht nicht darum, irgendwelche Leute für schuldig zu erklären und sie dafür zu bestrafen. Es geht nicht darum, dass irgendwelchen Buchstaben Genüge getan wird. Jesus sagt, es geht um Barmherzigkeit. Das ist das Hosea-Zitat. Gott sagt, ich brauche keine Schlachtopfer, ich brauche nicht die Gesetze, die ich euch eingesetzt habe, sondern ich brauche das, was dahinter steckt. Ich brauche die Barmherzigkeit. Es gibt also einen Wortlaut der Gesetze und das, was buchstäblich dort steht. Und es gibt einen Grundgedanken der Gesetze, der hinter diesen Gesetzen steht. Das Warum der Gesetze, warum braucht es die? Und Jesus scheint besonders mit dem Grundgedanken unterwegs zu sein. Was sagt das jetzt für uns und für unseren Umgang mit der Bibel und dafür, das Gute zu bewahren? Und was sagt das für uns, für die Bibelstellen, die wir eigentlich so gekonnt ignorieren teilweise? Müssten wir die nicht eigentlich dann viel mehr umsetzen? Es gibt ein schönes Bild dafür. Wenn wir uns unseren Glauben und das, was wir, ja, die Lehre, die wir mit unserem Glauben füllen, einmal als ein Haus vorstellen. Und das ein Fundament, auf dem das Haus gebaut ist, das ist die Bibel und da sind Säulen, das ist die Kirchengeschichte und das ist ein Dach, das ist der Heilige Geist und es ist gefüllt mit dem Leib Gottes und den Menschen. Und wir haben dieses Haus unseres Glaubens und Gott hat uns das anvertraut. Wir sollen für dieses Haus, für dieses Gebäude Sorge tragen. Und in diesem Haus gibt es so manche Elemente, die sind aus der Antike, die sind aus dem Mittelalter. Es gibt ein paar moderne Sachen. Es gibt noch ein paar unbebaute Bereiche. Also das ist im Werden. Das ist in Bewegung. Und wie gehen wir jetzt mit diesem Haus um? Denn Gott hat uns das ja anvertraut. Jesus hat uns ja beauftragt. Wir könnten sagen, nächste Folie, wir reißen alles ab. Es muss alles raus. Alles weg. Dieses Haus, das ist so veraltet. Alles abreißen und wir bauen ein völlig neues Haus. Richtig modern, schön, minimalistisch, Riesenfenster, wunderbar, viel Sichtbeton. Aber damit würden wir auch ganz schön viel wegwerfen. Ganz schön viel an Tradition verlassen, die eigentlich gut ist. Und ganz ehrlich, das hätte nicht mehr viel mit der Bibel zu tun. Das wäre ziemlich beliebig. Wir könnten ja bauen, wie wir wollen. Das ist kein guter Umgang mit diesem Haus. Das ist der klassisch progressiv-liberale Geist, der sehr viel Veränderung will und dabei aber eben das Kind mit dem Bade ausschüttet und sehr viel von dem verliert, was eigentlich wichtig ist an diesen Dingen. Oder Möglichkeit 2, wir könnten das Gebäude in Frischhaltefolie einwickeln, so wie Christo das mit dem Bundestag gemacht hat. Einwickeln und konservieren, also alles genau so lassen, wie es ist. Und es muss immer genau so bleiben, wie es schon immer war. Das Problem ist, wenn man es in Alufolie einwickelt, ist es schwer zu belüften. Das ist für uns auch ganz schön schwierig. Und wenn man es nicht belüften kann, dann schimmelt's. Und dann modert's. Und dann wird's schwierig. Und so richtig besuchen kann man das dann auch nicht. Und da will auch keiner mehr rein, weil es schimmelig. Das ist auch nicht der richtige Weg. Und ganz ehrlich, es gibt auch keinen Glauben, wie er schon immer war. Der christliche Glaube hat sich schon immer verändert. Schon immer. Also den Weg können wir eigentlich auch nicht gehen. Es behält zwar vielleicht viel von dem Guten, was da ist, aber es verliert seinen Kontakt zur heutigen Zeit und wird inhaltsleer. Jesus geht einen dritten Weg. Er sagt, wir müssen dieses Gebäude instand halten. Und das bedeutet renovieren und restaurieren. Renovieren, das ist das Erneuern von vielleicht ja modrigen Bauteilen, die in diesem Haus da sind, die ihren Inhalt verloren haben. Die müssen erneuert werden. Da muss etwas Neues aufgebaut werden. Und restaurieren, das meint, das Alte, was an Glanz verloren hat, wieder zu neuem Glanz verhelfen. Also neues Leben in die alten Dinge einhauchen. Und so kann man eben auf festem Fundament, nämlich der Bibel, weitergehen und alte Elemente vielleicht umbauen, die der Erneuerung bedürfen. Und an Stellen auf den Pfeilern der Tradition aufbauen, um aber trotzdem das Gebäude so zu bauen, dass Leute es besuchen wollen. Dass das Kraft hat für unser Leben heute. Und das ist auch Jesu Umgang mit diesen Gesetzen. Er stellt sich zu den Gesetzen. Er stellt sich zu der Tora. Aber er sagt, er ist auch gekommen, um diese Gesetze zu erfüllen. Hat das denn bis dahin niemand gemacht, diese Gesetze erfüllt? Muss denn Jesus jetzt kommen und das erst selbst machen? Das scheint der Fall zu sein. Erfüllung heißt eben für Jesus nicht, dass er sich im Wortlaut daran halten muss. Das haben die Pharisäer doch auch schon gemacht. Erfüllen heißt, dass sie wieder mit Sinn gefüllt werden. Dass Jesus gekommen ist, um den Sinn, der hinter den Gesetzen steht, zu erfüllen. Und das, was inhaltsleer geworden ist, wieder mit Leben voll zu machen. Es geht um das Herz hinter dem, was in diesen Gesetzen steht. Und dass das zu neuem Leben erweckt wird für uns. Und Jesus macht es uns vor. Es geht darum, das Gute zu bewahren. Das Gute dieser Gesetze. Den Kern, der dahinter steckt. Damit geht es aber auch darum, verfehlte Interpretationen und überalterte Paragraphen, also das Ungute zu erkennen, zu dem Kern dahinter zu gelangen und diesen Kern mit neuem Leben zu befüllen. Und diesen Auftrag gibt auch Jesus uns. Und jetzt könnte man aber sagen, ja Moment mal, dass Jesus das kann, Gesetze des Alten Testamentes neu füllen, das ist ja klar. Und dass er das darf, das ist auch klar, denn er ist ja Sohn Gottes. Aber das heißt doch noch lange nicht, dass wir das dürfen. Was nehmen wir uns denn hier eigentlich raus? Doch, wir müssen das sogar tun. Denn was könnte ich nicht alles mit der Bibel rechtfertigen, wenn wir nicht die Prinzipien, die hinter den Buchstaben stehen, vor den Wortlaut stellen? Wenn wir nicht die Prinzipien als wichtiger erachten als den Wortlauf? Ich könnte eine Menge Mist machen. Ich könnte eine theokratische Monarchie einführen, also einen gottgewollten Alleinherrscher, denn demokratisch ist die Bibel nicht wirklich. Ich könnte die Todesstrafe für die kleinsten Vergehen einfordern. Ich könnte heilige Kriege rechtfertigen und das ist doch schon passiert. Ich könnte Menschen als Sklaven halten. Und solange ich sie nur ungefähr gut behandle, würden sie nie wieder frei werden. Ich könnte Kinder schlagen und es immer als Ausdruck meiner Liebe zu ihnen interpretieren. Ich dürfte keine zwei Fäden in Kleidung tragen und ich müsste immer wieder Menschen mit Steinen zu Tode bewerfen. Wenn wir nicht die Prinzipien, die hinter manchen Worten stehen, an erste Stelle vor dem Wortlaut stellen würden. Wenn wir nicht mit unserem durch den Heiligen Geist geprägten Herzen und Verstand, das ist ja nicht vom Teufel unser Herz und Verstand. Klar, der hat da auch was zu suchen, aber der Heilige Geist ist da. Also wenn wir nicht mit unseren vom Heiligen Geist geprägten Herzen und Verstand die Bibel interpretieren würden. Jetzt bin ich verrutscht. Dann könnte man ganz schön viel Unheil rechtfertigen. Und es wäre auch nicht im Sinne des Auftrages Jesu. Wenn Jesus sagt, lehrt die Menschen zu halten, was ich euch beigebracht habe, dann geht es darum, Jesu Lebenswandel beizubringen, zu unterrichten. Seinen Umgang mit den Menschen, mit der Bibel, mit der Schrift, mit dem Gesetz und eben nicht um leere Buchstaben. Und Jesus hat uns nicht den Heiligen Geist umsonst gegeben und uns verheißen, dass er uns zu neuen Menschen und neuen Geschöpfen macht. Der Heilige Geist verändert uns doch, verändert unser Denken und unser Gewissen und unser Herz. Und das befähigt uns in Gemeinschaft des Leibes Gottes, des Leibes Christi, Entscheidungen zu treffen und das Gute der Bibel zu bewahren, gemeinsam. Und darum geht es. Wir sollten diese Verantwortung wahrnehmen. Wir sollten nach dem guten Kern mancher Aussagen, die veraltet sind, schauen und diesen Kern bewahren und zu neuem Leben erwecken. Und dafür ist auch unsere wunderbare Gliederpuppe heute hier ausgerüstet. Die goldene Schrift in der Hand, aber unterwegs, im Gehen bereits begriffen. Und darum geht es eigentlich. Und das sagt auch Jesus in unserem Predigttext. Letzten Endes geht es um Gerechtigkeit. Das ist für Jesus ganz oft der Kern, der hinter den Weisungen der Tora steht. Er sagt ja, ihr sollt eine Gerechtigkeit haben, die der Pharisäer und Schriftgelehrten übersteigt. Denn die Gerechtigkeit der Pharisäer, das ist eine Gerechtigkeit der Buchstaben und die dem Wortlaut der Dinge gerecht wird. Jesus' Gerechtigkeit sagt aber, ihr müsst dem Herz der Sache gerecht werden. Denn da, wo wir diesem Herz gerecht werden und wo es um Gerechtigkeit geht, da wartet heiliges Leben. Und damit sind wir bei dem Thema dieser Predigtreihe. Da, wo wir die Gerechtigkeit Gottes, die oft als Prinzip hinter den Weisungen steckt, zum Leben erwecken, ihr neues Leben einhauchen, danach suchen, was es heißt, heutzutage in unserer Welt hier für Gerechtigkeit zu sorgen, da wird Reich Gottes gebaut. Und da, wo Reich Gottes gebaut wird, da entstehen heilige Momente. Da, wo du dich mit dafür einsetzen kannst, dass auch nur einem Menschen zu mehr Gerechtigkeit verholfen wird. Und wo das passiert, da steckt Gott mittendrin. Denn das ist sein Ding, das ist sein Herz, das ist sein Auftrag für uns. Er stellt sich dazu. Und da ist Gott zu finden. Und Gerechtigkeit bei Gott heißt eben nicht, dass Recht da ist, um Menschen zu verurteilen. Recht bei Gott heißt, Schöpfung zu heiligen. Und Schöpfung wird da geheiligt, wo mit Menschen gut, liebevoll und gerecht umgegangen wird. Da, wo die von Gott geschaffene Welt nicht ausgebeutet wird, sondern angemessen behandelt wird, geheiligt wird. Da, wo an Vergessene erinnert wird. Und da, wo die Schwächsten zu Stärken werden. Da, wo Fremde zu Freunden gemacht werden. Und da, wo Feinde und Gegner und die Widersacher, wo wir denen mit Liebe begegnen. Das ist Gottes Vorstellung von Gerechtigkeit. Eine vorauseilende Gerechtigkeit. Eine liebende, eine heilende Gerechtigkeit, die die Menschen sucht, die Ungerechtigkeit ertragen müssen und die ihnen weiterhilft. Das ist Reich Gottes. Und du kannst es erleben, überall da, wo dir in deinem Alltag gelingt, für Gerechtigkeit einzutreten. Und darum geht es doch auch bei diesen Gesetzesversen. Es geht ja nicht darum, dass sich ein Feld nicht per se, weil es irgendein göttliches Gesetz gibt, mit zwei Samen nicht besehen darf. Es geht darum, dass das Land geschützt wird, dass die Menschen nachhaltig Essen da generieren können, dass sie mit ihrer Landwirtschaft da gut umgehen und dass es ihnen zum Leben dient. Das ist der Sinn dieses Gesetzes. Es ist ja heute ganz anders geworden. Und wenn ich meinen Vater und meine Mutter ehren soll, dabei geht es ja nicht darum, dass wenn ich es nicht tue, ich eine Todesstrafe bekomme, sondern es geht darum, dass davon Leben entsteht, dass das der Beziehung gerecht wird, in der man zueinander steht. Es gibt doch immer etwas, das hinter diesen Gesetzen steht. Und Jesus geht jetzt und lebt uns das vor. Er erfüllt diese ganzen Gesetze neu mit Leben, weil er das in die Zeit, in der er dann ist, aktualisiert. Und das ist auch unsere Aufgabe. Zu gucken, wo wir in diesem Alltag, in dieser Welt für Gerechtigkeit sorgen können. Das ist auch der Anspruch, der Auftrag, den Jesus uns gibt. Dass wir alles dafür geben, Reich Gottes in dieser Welt schon zur Wirklichkeit werden zu lassen. Für Recht sorgen. Und ich merke, das ist ein heftiger Anspruch. Ich schaffe das gar nicht. Ich werde dem gar nicht gerecht. Und wenn wir diesem Anspruch nicht gerecht werden, dann bedeutet das eigentlich automatisch, dass wir immer irgendein Leben oder irgendeine Schöpfung nicht heiligen. Und Gott nennt das dann Verfehlung. Gott nennt das Scheitern. Wir scheitern an dem guten Leben, das Gott eigentlich geplant hat. Und Gott nennt das Sünde. Da, wo wir es nicht schaffen, Schöpfung, Geschöpfe und Schöpfer, also unsere Umwelt, unsere Mitmenschen und Tiere und Gott zu heiligen, da verfehlen wir diesem Auftrag. Da entsteht Sünde. Und zwar ganz real. Da, wo ich andere Menschen nicht heilige und ihrem Leben gerecht werde, da sorge ich meistens für Ungerechtigkeit. Und dadurch entsteht Leid. Dadurch entsteht Schmerz, dadurch entsteht Trauer und dadurch entsteht Schuld, die ich auf mich lade, weil ich sie nicht gerecht behandle. Und dadurch entsteht Last. Und ich merke, boah, das ist heftig. Da kann ich aus voller Überzeugung sagen, ja, ich bin Sünder. Und aus voller Überzeugung, das sind wir alle. Wir schaffen es in dieser Welt gar nicht, diesem Anspruch gerecht zu werden. Und das ist so eine Tatsache, der man sich stellen muss. Das ist der Moment, in dem eigentlich unser christliches Ideal, wir glauben ja, hey, Gott kann jedem und allen helfen und wir wollen, dass alle in die Gemeinde hier kommen und ein Krankenhaus für alle Kranken und Gebrochenen sind. Und dann merken wir aber, wir schaffen das letzten Endes an manchen Stellen einfach nicht. Und da ist so ein christliches Ideal und wir merken, okay, ja, wir müssen auch Abstriche daran machen. Also es gibt auch eine Realität, die nicht immer diesem Ideal entspricht. Aber das heißt nicht, dass wir dieses Ideal aus dem Fenster werfen. Es gilt weiterhin daran festzuhalten. Das ist unser Auftrag. Darum geht es. Für Gerechtigkeit sorgen. Das Gute bewahren, das für Leben sorgt. Und wenn wir daran scheitern, dann ist das der Moment, wo das Kreuz wieder ins Spiel kommt. Wenn wir daran scheitern, laden wir Schuld, Last, Sünde auf uns. Und deswegen ist es einfach unglaublich gut, dass Gott dafür schon eine Lösung gefunden hat. Dass er diesen Moment gesehen hat und gesehen hat, wir werden nie zur Gänze diesen Ansprüchen genügen, nie zur Gänze Schöpfung heiligen können und trotzdem versuchen wir es. Und für die Momente, in denen wir scheitern und Schuld und Sünde auf uns laden, hat er gesagt, okay, dafür geht Jesus ans Kreuz. Um diese Schuld, diese Last in den Momenten, in denen wir es nicht schaffen, zu tragen und uns zu befreien, trotzdem mit aller Kraft diesem Ideal nachzustreben. Und da, wo uns das gelingt, denn die Momente gibt's ja auch. Es gibt nicht nur die Momente, wo wir an der Realität scheitern, sondern auch die, wo das gelingt. Wo Gerechtigkeit entsteht, wo Leben geheiligt wird, wo Menschen geholfen wird, wo Menschen von Süchten ablassen und im Glauben wirklich Freiheit und Errettung finden. Für diese Momente lohnt sich das. Also lasst uns echt alles geben, das Leben zu heiligen. Denn da, wo uns das gelingt, da entsteht heiliges Leben. Und da begegnen wir Gott. Und wenn wir scheitern, dann sind das Momente, in denen die Gnade, die am Kreuz passiert ist, für uns groß wird. Unser Scheitern können dann Momente des Sieges von Jesus werden, über die Last, die da entsteht. Weil das Gottes Wesen ist. Und der Kern und das Gute, das es zu bewahren gilt. Gottes Liebe zu seiner Schöpfung. Amen. Wir haben auch in dieser Predigtreihe wieder Herausforderungen vorbereitet, Challenges. Und für heute ist das folgende, für diese Woche. Suche dir eine Gelegenheit, in der du für mehr Gerechtigkeit sorgen kannst. Ist an sich eine schlechte Challenge, weil die noch nicht besonders konkret ist. Die Aufgabe überlasse ich ein Stück weit euch. Aber ich gebe euch ein Zitat mit, indem man vielleicht ein Gespür dafür bekommt, worum es geht. Denn das kann schon im Kleinen anfangen. Das Zitat ist von einer Theologin Ina Praetorius. Manchmal fange ich einfach an zu üben. In der Straßenbahn, in der Warteschlange oder im überfüllten Schwimmbad. Die vielen Menschen ärgern mich mit ihren geschmacklosen Kleidern, ihrem Schweißgeruch. Sie stinken und sie reden zu laut. Sie sagen dumme Sachen und sie trampeln rücksichtslos auf meiner empfindlichen Seele herum. Und zu allem Überdruss sind da noch die Wespen, meine Mitgeschöpfe, die ich erschlagen werde, wenn sie mir wehtun. Aber der andere, Gott, will alles und alle durchglänzen mit seiner Heiligkeit, mit seiner Liebe. Klein fängt sie immer wieder an. Entschuldigung, das habe ich geändert. Die neue Ausrichtung an Gottes Tora fängt in der Entmutigung unserer Welt immer wieder klein an. Die neue Ausrichtung an Gottes Tora fängt in der Entmutigung unserer Welt immer wieder klein an. Aber sie ist die menschliche Antwort auf das göttliche Angebot, es könne einmal Glanz auf der ganzen Welt legen. Das ist unsere Hoffnung, dass irgendwann einmal Gottes Gerechtigkeit über alles siegt. Und diesen Kern dieser Botschaft, den können wir heute auch im Abendmahl erleben. Dass Gott uns einlädt in Gemeinschaft zu ihm. In Gemeinschaft mit unseren Mitgeschöpfen und mit dem, was die Schöpfung hervorgebracht hat. Und wir gehen in Lobpreiszeit und loben und preisen Gott für das, was sein Wesen ist und das Gute, das er uns mitgibt. Und danach geht's zum Abendmahl.
Lobpreiszeit nutzen, um die Kollekte zu sammeln. Die Kollekte ist für die Gemeinde, für die Arbeit der Gemeinde. Und die Geschwister im Netz haben die Möglichkeit, auf das Konto der Gemeinde zu überweisen. Danke.
Stellen uns in dein Licht. Wir haben
Ja, wir wollen jetzt zusammen das Abendmahl feiern. Ich möchte einladen, jeden oder jede, der das genau sagen kann, was wir gerade gesungen haben, dass Gott unser König ist, zum Abendmahl zu kommen. An den drei Tischen werden Helfer stehen, die dann eben hier den Traubensaft und das Brot reichen. An dem Tisch gibt es glutenfreies Brot. Aber bevor wir das tun, wird Emanuel noch die Einsetzungsworte lesen.
Denn Folgendes habe ich vom Herrn empfangen und euch überliefert. In der Nacht, in der unser Herr Jesus verraten wurde, nahm er ein Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sprach: Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Feiert dieses Mal immer wieder und denkt daran, was ich für euch getan habe, so oft ihr dieses Brot esst. Ebenso nahm er nach dem Essen den Kelch mit Wein, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, der durch mein Blut besiegelt wird. So oft ihr aus diesem Kelch trinkt, denkt an mich, an das, was ich für euch getan habe. Denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündet ihr, was der Herr durch seinen Tod für uns getan hat, bis er kommt. Amen.
Wir wollen mit euch jetzt nach der Anbetung, nach dem Abendmahl noch Geh unter der Gnade gemeinsam singen. Ihr könnt gerne dazu aufstehen.
Gottesdienstfeier geht dem Ende entgegen. Ich möchte euch einladen, im Foyer gleich gibt es Kaffee, aber auch auf drei besondere Angebote möchte ich aufmerksam machen. Wer sagt, mich hat irgendwie so etwas angesprochen, ich möchte das nochmal ins Gebet bringen. Da vorne gibt es hier auf den Bänken die Möglichkeit. Wer sagt, Mensch, da sind vielleicht auch noch intensivere Dinge, ich möchte doch gerne irgendwie das Angebot der Seelsorge in Anspruch nehmen. Hinten in der Ecke ist jemand aus dem Seelsorgeteam. Und wie ich letzte Woche schon sagte, wir wollen für 4 Wochen die Möglichkeit haben, nochmal ein Predigt-Nachgespräch zu haben. Im 11:45 bin ich im Aquarium, das ist dieser Raum mit den Glasscheiben. Und wer nochmal sich über die Predigt unterhalten will, der kann das sehr gerne tun. Ja, wir wollen jetzt zum Ende dieses Gottesdienstes das gemeinsame Vaterunser beten und dann wird Lasse, nachdem wir schon uns eben unter den Segen gesungen haben, uns den Segen aber auch nochmal zusprechen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Also wer jetzt noch nicht steht zum Segen, stehen wir auf und ich spreche uns den Segen unseres Herrn und Gottes zu. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr wende sich dir freundlich zu und gebe dir seinen Frieden. Und so segne dich der dreieine Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist.